Am Tag der Getränke fragen wir uns, was trinkt denn der SC Freiburg nach dem Halbfinalrückspiel der Europa League? Sekt oder Selters? Noch lebt da nämlich der Traum vom Finale in Istanbul und am größten Europapokalabend der Vereinsgeschichte soll er dann auch wahr werden. Aber beim SC Freiburg geht es ja um mehr als um diese historische Chance. Es geht auch um die Zukunft, um eine Mannschaft, die gerade Geschichte schreiben kann und sich danach aber irgendwie dann doch über einen zumindest mittelfristigen Zeitraum neu erfinden muss. Es geht um prägende Säulen wie Grifo, Günther, Ginter, um neue Hoffnungsträger wie Johann Mansambi. Und es geht um die Frage, ob dieses Spiel gegen Braga dann nicht nur ein Halbfinale ist, sondern vielleicht auch einer der letzten großen Abende dieser Freiburger Generation.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Freiburg-Experten, Reporter der Badischen Zeitung, ist er, Christoph Giese. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Letzte Woche in Braga, vor 3 Wochen in Vigo, also mit dem SC Freiburg unterwegs und natürlich auch dann im Stadion und von daher am Donnerstag. Von daher kannst du die Stimmung natürlich auch gut einschätzen im Breisgau. Wie besonders wird denn dieser Donnerstagabend für die Stadt, für den Verein?
Ja, also es ist schwer zu beschreiben, wie besonders. Es ist auf jeden Fall eins der größten Spiele der Vereinsgeschichte des SC Freiburg und also die Bedeutung dieses Spiels kann man, glaube ich, nicht überschätzen. Das wird ein ganz, 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 ganz großes Spiel für den SC Freiburg und für die Stadt natürlich auch. Also ich glaube, da sind gerade alle doch sehr, sehr gespannt auf Donnerstag, ja.
Kann man sein. Nach diesem 1:2, diesem Last-Minute-1:2 im Hinspiel, hat sich da was verändert? Glaube, Nervosität, was ist größer im Moment?
Also glaub nicht, dass sich da, also das hat natürlich geschmerzt, die Spieler, dass sie da so spät in Braga den Gegentreffer kassiert haben. Vor allem das zweite Mal innerhalb einer Woche. Sie haben ja die Woche vorher in Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale auch schon ganz spät das Gegentor bekommen. Und mein Eindruck war, dass da die Spieler alle eher ein bisschen sauer waren. Deswegen glaube ich nicht, dass ihnen das jetzt irgendwie einen großen Schlag versetzt hat oder irgendwie den Glauben nimmt, sondern eigentlich sie eher noch ein bisschen mehr anspornt. Das war zumindest so mein Eindruck nach dem Spiel.
Ja, vor allem, wenn man so zum Beispiel Philipp Treu mal zugehört hat. Ich bin mir sicher, dass wir im Rückspiel über 90 oder 120 Minuten nochmal alles raushauen. Also man glaubt trotz dieses 1:2 Rückstandes noch voll ans Finale.
Auf jeden Fall. Also die haben eigentlich alle Spieler und Trainer Julian Schuster haben da ziemlich unisono hinterher gesagt, es ist halt Halbzeit, ne? Und das ist ja auch so. Und es gibt ein Rückspiel im eigenen Stadion. Der SC Freiburg ist sehr heimstark in der Europa League in dieser Saison, hat jedes Spiel gewonnen. Die glauben dran, da bin ich mir sicher, ja.
Ja, saisonübergreifend, die letzten 10 Heimspiele in der Europa League alle gewonnen. Also das ist natürlich schon ein Fund, mit dem man wuchern kann. Und man muss ja auch sagen, Braga im Hinspiel, ja, so klar überlegen waren die auch nicht.
Das war ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich auch sagen. Also Braga war am Anfang ein bisschen besser, dann ist der SC Freiburg ein bisschen besser reingekommen. Und gerade in der zweiten Halbzeit war der Sportclub wirklich stärker als Braga, würde ich sagen. Und dann erst so die letzten 20, 15 Minuten hat Braga wieder übernommen. Und dann ist es halt für den SC Freiburg, glaube ich, sehr ärgerlich, dass sie noch dieses Tor schlucken müssen. Aber ne, das kann eben passieren und dann, aber ansonsten war das ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Also würde ich auch sagen, der SC Freiburg muss sich da auf keinen Fall verstecken und hat da alle Chancen jetzt im Rückspiel. Julian Schuster hat nach der Niederlage gesagt, sie hätten eh gewinnen müssen im Rückspiel, auch bei 1:1.
Stimmt.
Genau, also ne, daran ändert sich nichts, jetzt brauchen sie halt noch ein Tor mehr. Aber also wenn man die Heimspiele dieser Euroleague-Saison gesehen hat, auch die Kulisse, die Fans dazu bieten, glaube ich, kann man gut daran glauben, dass das möglich ist am Donnerstag.
Man ist ja beim SC Freiburg mittlerweile auch solche größeren Spiele schon absolut gewöhnt, ne? Also so ein Halbfinale, gut, das ist jetzt natürlich noch was Besonderes, aber trotzdem K.O.-Runde, Europa League, das ist ja schon mittlerweile fast Usus, wenn man mal auf die Bilanz der letzten Jahre guckt. Die gehören ja eigentlich schon, wenn man das mal so die letzten 5 Jahre betrachtet, fast schon zum etablierten europäischen Mittelstand. Würdest du das auch so sehen oder ist das noch zu hoch gegriffen?
Ja, das ist jetzt, also wenn man nur die letzten 5 Jahre anschaut, kann man da vielleicht Argumente finden, dass der SC Freiburg zumindest zu den Dauergästen in der Europa League gehört, was natürlich für den Verein total außergewöhnlich ist. Also genau, das ist jetzt quasi, wenn man die letzten 4 Saisons betrachtet, das ist das dritte Mal in diesen 4 Saisons K.O.-Phase in der Euroleague. Die ersten beiden Male war dann Schluss im Achtelfinale. Und jetzt haben sie es bis ins Halbfinale geschafft. Das ist natürlich, also, unfassbar aus Freiburger Sicht. Aber zum Etablissement in der Europa League würde ich den SC Freiburg da dennoch nicht zählen, noch nicht, nee.
Jetzt stellst du das als kleine Sensation schon dar, aber dieses auf klein spielen, dieses sehr viel Understatement, dieses Bild vom alten kleinen Sportclub, der ja so der Underdog überall ist das denn auf Basis dieser 5-Jahres-Wertung dann überhaupt noch haltbar? Nils Petersen hat zum Beispiel im Kicker jetzt schon von Eintracht Frankfurt 2.0 gesprochen. Ist Freiburg nicht mittlerweile schon näher dran an Frankfurt, Leverkusen? Ja gut, okay, den Meistertitel rechnen wir mal raus. Aber so generell an den Top-Vereinen in der Bundesliga, bis Platz 6 vielleicht, als am Bild vom alten, ständig abstiegsbedrohten SC Freiburg?
Ja, das stimmt natürlich. Also an diesem Bild ist jetzt zumindest aktuell nicht mehr so viel dran, aber das ist halt komplett die Freiburger Identität. Also dieser ganze Verein hat sich darauf aufgebaut, nur nicht absteigen, nur nicht absteigen und halt jahrelang. Und also das prägt den Verein, das prägt die Fans, das prägt diese Stadt. Das ist einfach, dieses Understatement ist einfach Teil der Identität hier in Freiburg und beim SC. Aber es stimmt natürlich, also der SC ist eben nicht mehr dieser kleine Verein, der gegen Abstieg spielt. Die haben jetzt die 3 Euroleague-Teilnahmen in den letzten 4 Jahren angesprochen. Der SC war in den letzten 5 Jahren 3-mal im DFB-Pokal-Halbfinale und in den letzten 5 Saisons, glaube ich, mit Ausnahme von einem Jahr, immer unter den Top 6 in der Bundesliga. Also die Fakten sprechen dagegen, dass der SC Freiburg noch dieser kleine Verein ist. Auch finanziell ist es eine ganz andere Liga, in der der SC Freiburg mittlerweile unterwegs ist. Ne? Die schließen Sponsoring-Verträge ab, die sich finanziell im oberen Mittelfeld der Liga bewegen. Das Stadion, in dem sie seit jetzt 4,5 Jahren spielen, ist deutlich größer, eröffnet neue Möglichkeiten. Also ja, der SC Freiburg ist sicherlich noch nicht, also überhaupt nicht vergleichbar mit Mannschaften wie Leverkusen oder Stuttgart. Aber der SC Freiburg ist auch auf einem ganz anderen Niveau als Mannschaften wie St. Pauli, Werder Bremen. Da hat sich der SC Freiburg auf jeden Fall auf ein neues Level gehoben.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Ein neues Level, du hast das Stadion angesprochen, was dem natürlich absolut Rechnung trägt und deshalb auch die Chancen natürlich auf ein Weiterkommen jetzt im Halbfinale gegen Braga natürlich auch offen lässt. Aber es gibt ja auch Punkte, die jetzt rein sportlich mal so ein bisschen dagegen sprechen. Denn ausgerechnet vor diesem größten Spiel fehlt vielleicht einer der wichtigsten Spieler, Yuito Suzuki, der Mann, der Vigo ja fast im Alleingang im Rückspiel abgeschossen hat. Ausgerechnet der Spielmacher fällt aus.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr bitterer Ausfall für den SC Freiburg. Man muss dazu sagen, also Yuito Suzuki war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr ganz in Topform, wie er es am Anfang des Frühjahrs war. Aber er ist halt so ein guter Spieler, dass er trotzdem immer wieder für besondere Momente sorgen kann. Und einer, der mit seiner Technik und auch seiner Dynamik aus dem Freiburger Kader doch heraussticht. Und insofern ist es natürlich eine totale Schwächung, dass er nicht dabei ist gegen Braga. Der hat sich das Schlüsselbein gebrochen im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Und das ist schon, also muss man sagen, das ist ein herber Verlust für den SC Freiburg.
Ja, schwerwiegender Ausfall, der bringt ja Kreativität und Tiefe ins Spiel rein, um dann eben auch so eine Mannschaft wie Braga dann auszuspielen.
Ja, absolut. Also er wird fehlen gegen Braga. Das ist einfach ein Element, das der SC Freiburg sonst im Spiel so nicht hat. Also selten hat. Eben gerade diese Geschwindigkeit in die Tiefe, der Antritt, die Torgefährlichkeit, diese Mischung, die er da mitbringt, die ist schon ziemlich außergewöhnlich im Kader. Die hat auf die Art auf jeden Fall noch Joan Manzambi, ein bisschen auf eine andere Art, aber eben auch ein Spieler, der für so außergewöhnliche Momente sorgen kann. Und klar, das ist eine Schwächung jetzt.
Wie kann man das kompensieren? Du hast Manzambi jetzt eben schon angesprochen. Das ist ja einer, der da in die Bresche springen kann. Aber Lukas Höhler, Routinier, jemand, der auch diese Spielmacherposition durchaus spielen kann, laufstark ist?
Das ist so ein bisschen die naheliegende Lösung, würde ich sagen. Denn also jetzt immer, wenn Suzuki nicht gespielt hat, hat Höhler gespielt. Das ist auf jeden Fall jemand, dem das absolut zuzutrauen ist. Der ist sehr erfahren, sehr cleverer Spieler, sehr laufstarker Spieler. Ich glaube, kaum jemand kann so viele Fouls in einem Spiel ziehen wie Lukas Höhler. Fouls ziehen ist für Freiburg natürlich immer gut, weil sie sehr stark nach Standardsituationen sind. Aber er hat natürlich nicht diese Dynamik, auch nicht diese technischen Fähigkeiten, die Suzuki hat. Und da der SC jetzt ja in der Position ist, kommen zu müssen, weil er das Hinspiel verloren hat, kann man, glaube ich, fragen, wäre wahrscheinlich Suzuki die bessere Lösung gewesen, jetzt ist er nicht da, ich gehe davon aus, dass Höhler spielen wird. Man könnte sich auch überlegen, dass Manzambi auf der 10 spielt, statt auf der 6 oder 8, was er eigentlich meistens spielt. Und dann jemand auf die 6 rückt, zum Beispiel Nicolas Höfler, sehr erfahrener Spieler, hat zwar kaum gespielt dieses Jahr, der geht schon so Richtung Karriereende, aber das ist auf jeden Fall jemand, der mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Ruhe am Ball da vielleicht auch funktionieren könnte.
Wäre ja auch wichtig, dann eben angesichts des 1-2 Rückstands, dass man dann eben vor allen Dingen auch Druck macht. Man könnte noch einen Flügelspieler ins Zentrum stellen, das hat dann aber andere Probleme wieder, weil man dann ja die Flügel wieder neu besetzen müsste. Also das wäre vielleicht auch zu viel Umstellung für Julian Schuster, der ja jetzt auch kein Experimentiermensch ist.
Ja. Ja, also die Flügelspieler, die da in Frage kommen, sind es auch alles Spieler, die jetzt nicht so häufig im Zentrum spielen oder eigentlich kaum im Zentrum gespielt haben bisher. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich könnte Vincenzo Grifo schon auf der 10 spielen, aber also er hat es einfach kaum gemacht in seiner Karriere. Man könnte sich sicherlich auch vorstellen, zum Beispiel Rechtsverteidiger Philipp Treu auf die 6 zu stellen. Der kann das auch spielen. Aber dann fehlt dir eben hinten rechts wieder ein sehr stabiler Spieler. Deswegen würde ich sagen, ist das wahrscheinlichste Szenario schon, dass Lukas Höhler spielen wird. Und Lukas Höhler ist ein Spieler, der gerade in großen Spielen auch gerne mal trifft. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen.
Die andere Möglichkeit hast du schon angesprochen, Johann Manzambi gegen Wolfsburg zuletzt. Leistenprobleme dann mit sich rumgeschleppt. Sah so aus, als wenn er dann auch frühzeitig vielleicht schon raus müsste. Wie fit ist er denn aus deiner Sicht? Was hörst du aus dem Umfeld? Ist er in der Lage, diese von dir schon angesprochene Schlüsselrolle dann rein körperlich überhaupt einnehmen zu können?
Also mir ist jetzt nichts bekannt darüber, dass er vielleicht nicht spielen könnte oder so am Donnerstag. Ich glaube, bei ihm ist es wie beim restlichen Kader auch. Die Belastung ist einfach enorm hoch gerade. Man muss sich jetzt vorstellen, der SC Freiburg geht jetzt gerade in seine 5. englische Woche in Folge. Und das am Ende von einer langen Saison. Also die sind einfach alle an der Kante jetzt. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber also ich denke, die haben alle genug Hunger und Lust, sich da am Donnerstag dann trotzdem voll zu fokussieren und alles reinzuhauen, was sie noch im Tank haben, ja.
Du sagst an der Kante, er mit seinen 20. Ja.
Ich gehe davon aus, dass er spielt und dass er eine gute Leistung bringen kann.
Ja. Du sagst an der Kante, er mit seinen 20 Jahren, natürlich dann auch schon eine besondere Situation für ihn, weil er ist Schweizer Nationalspieler und er hat eine tragende Rolle in diesem Alter sogar schon dann eben beim SC Freiburg und ja seine Torerfolge und Torbeteiligung, die sind ja auch wirklich bemerkenswert. 13 Spiele in der Europa League, ein Tor, zwei Vorlagen, 25 Spiele in der Liga, 5 Tore, 4 Vorlagen, auch im DFB-Pokal in allen 5 Spielen gespielt, 2-mal vorbereitend aktiv gewesen. Also das ist schon einer, der ja natürlich dann auch sehr viel mental und körperlich auch reingeben muss in so ein Spiel. Kann er das in diesem Alter, jetzt in dieser Crunch-Time?
Also ich würde sagen, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, würde ich sagen, der kann das auf jeden Fall. Was ihn, glaube ich, auch ein bisschen ausmacht, ist, dass er so ein bisschen noch so eine Unbekümmertheit hat. Und ja, also man hat einfach so ein bisschen den Eindruck, der spielt da seinen Stiefel. Ne? Er ist halt einfach ein außergewöhnlich guter Fußballer, hat eine super Technik, ist laufstark, hat einen tollen Abschluss. Also da kommt einfach sehr, sehr viel an Qualität schon zusammen in dem jungen Alter. Und also er hatte jetzt im Frühjahr so eine kleine Formdelle, ist jetzt aber in den letzten Wochen wieder sehr gut, sehr auffällig, auch spielfreudig. Und also die letzten Spiele haben jetzt für mich nicht den Eindruck gemacht, dass das jetzt irgendwie weg ist oder so. Also ich glaube, dass die alle, also zumindest machen sie so den Eindruck auf mich, auch mental 100% noch bereit sind, auch trotz dieser ganzen Belastung in so einem Spiel dann voll reinzugehen.
Also bereit dafür, eine tragende und vielleicht sogar die entscheidende Rolle zu spielen. Der hatte ja im Winter dann auch ein Wechselverbot vom SC Freiburg aufgedrückt gekriegt. Damals gab es ja gerüchteweise Interesse jetzt von, glaube Leverkusen, Bayern, Galatasaray. Das geisterte so durch den Blätterwald. So ein Verkaufsverbot oder Wechselverbot, wird es auch im Sommer noch gelten?
Also ich glaube, Wechselverbote spricht der SC Freiburg eher selten aus, vor allem wenn die Ablöse stimmt. Ich meine, man muss sich einfach vorstellen, der ist noch sehr jung, aber der ist schon sehr, 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 sehr gut. Du hast seine Scorer gerade aufgezählt. Ne? Der spielt quasi jedes Spiel. Der wird jetzt aller Voraussicht nach die WM mit der Schweiz spielen. Es ist sehr gut möglich, dass da ein Verein sehr viel Geld für Juan Mansambi bezahlen wird im Sommer und da kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der SC dann so ein Angebot ablehnen wird.
Ja. Aktuell laut Transfermarkt.de soll der Marktwert ja bei 35 Millionen Stand jetzt liegen. Eine gute WM kann das natürlich noch nach oben pushen, aber auch vielleicht der Erfolg mit Freiburg im Europacup könnte das auch in eine entsprechende Richtung bringen. Wäre Freiburg denn noch dringend, wir hatten vorhin die Entwicklung angesprochen, auf solche Millionen angewiesen? Oder könnte man auch sagen, nee, wollen wir nicht?
Also ich glaube, wir reden da gerade bei Mansambi über Dimensionen. Da können kaum Vereine wirklich Nein sagen, glaube ich. Ne? Also das ist und man muss es ja auch aus der Sicht des Spielers sehen, ne? Also, ne, du bist natürlich noch jung, aber man weiß ja nie, wie oft oder was in einem Jahr ist und wie oft dann noch die Chance existiert auf den Wechsel zu einem großen oder einem sehr großen Verein. Also, ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Der Junge ist für Größeres bestimmt, was sein Talent angeht. Und es wäre, glaube ich, absolut nachvollziehbar, wenn der zu einem deutlich größeren Verein wechseln wird im Sommer.
Es ist ja auch Teil des Freiburger Geschäftsmodells immer gewesen, eben junge Talente groß zu machen und dann zu verkaufen. Da geht es ja vielen Vereinen in der Bundesliga dann ähnlich. Aber Mansambi ist ja dann auch nochmal wieder ein neuerer Fall, der vielleicht auch dieser Entwicklung des SC Freiburg dann noch mehr Rechnung trägt, weil er kein irgendwo ausgemusterter Spieler ist, der jetzt in Freiburg dann die zweite Luft kriegt, wie das so früher bei vielen war, wo dann eben durch die Freiburger Spielpraxis dann auch die Bundesliga-Reife vielleicht bei einigen zurückkam, sondern er ist ja schon ein Top-Talent, was früher vielleicht gar nicht nach Freiburg gegangen wäre?
Also eigentlich ist Mansambi ein ziemlich gutes Beispiel für den Freiburger Weg. Also ein Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs. Klar, der ist jetzt nicht aus der Region, sondern der ist eben als Jugendspieler dann nach Freiburg gewechselt. Kommt, glaube ich, aus Genf, wenn mich nicht alles täuscht.
Servet Genf, ja.
Genau, und also eigentlich ist er ein ganz vortreffliches Beispiel für die Freiburger Fußballschule und für den Weg. Also da gibt es wirklich zahlreiche Beispiele, die diesen Weg gemacht haben. Also Nico Schlotterbeck ist zum Beispiel auch ein Beispiel, kam auch als Jugendspieler nach Freiburg, ist dann Profi geworden, war noch ausgeliehen einmal, aber ist dann eben zu dem Profi, der dann jetzt bei Dortmund ist, beim SC Freiburg geworden. So gesehen würde ich sagen, ist Mansambi eigentlich, steht ja ziemlich beispielhaft für den Freiburger Weg. Genau, kommt als junger Spieler in die Fußballschule, wird dort weiter ausgebildet, schafft dann den Sprung in den Profikader, kann sich im Profikader etablieren. Das macht der SC eigentlich seit vielen Jahren ziemlich erfolgreich, genauso. Ja.
Wobei ihm vielleicht die Talentbasis noch ein bisschen höher ist als bei vielen anderen vielleicht.
Klar, er ist natürlich ein außergewöhnlich großes Talent. Ja. Ja, also genau, er ist schon ein außergewöhnliches Talent, das muss man schon sagen. Ja. Und also die Spieler, die der SC dann über seine Fußballschule zum Profi gemacht hat, das sind einige. Aber klar, da gibt es natürlich auch Spieler, wie jetzt Mansambi, die dann da nochmal herausstechen, einfach weil sie so ein großes Talent haben.
Wir haben vorhin über diese Entwicklung ja gesprochen und haben auch gesagt, der SC Freiburg präsentiert sich nach außen, aber trotzdem immer noch so ein bisschen mit diesem Underdog-Image und kokettiert damit vielleicht auch. Aber sollte der Club vielleicht mal an diesem Image dann auch selber etwas ändern, mal diese Selbstbeschreibung vielleicht ändern? Immer dieses, naja, wir machen erstmal 40 Punkte und dann sehen wir weiter, weil irgendwann glaubt das ja keiner mehr.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ne, das ist halt irgendwie auch Teil der Identität hier und auch so ein bisschen, ja, also das ist ja einfach so gelernt, würde ich sagen, das ist auch gar nicht so einfach abzulegen. Und ich glaube, es gab schon zahlreiche Beispiele im Profifußball, wie schnell so eine Erfolgsphase auch wieder weg sein kann. Und ja, also ich glaube, was den SC Freiburg und die Entscheider da auch ein bisschen ausmacht, ist, dass sie halt irgendwie einen gesunden Realismus haben und auch so immer auf jeden Fall, egal wie gut oder schlecht es läuft, halt die Bodenhaftung behalten. Und nur weil der SC Freiburg jetzt 5, 6 ziemlich gute Jahre hinter sich hat, ist natürlich nicht gesagt, dass die nächsten 5, 6 Jahre genauso laufen werden. Und ja, also ich glaube auch, dass man im Umfeld, so im Fanumfeld gerade schon ab und zu auch wahrnehmen kann, dass man sich da vielleicht auch wünscht, dass der SC Freiburg vielleicht sich mal ein bisschen größere Ziele setzt und die auch ein bisschen offensiver verfolgt. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, mit dieser Art, wie sie sich geben und ne, wie sie arbeiten und wie sie sich nach außen auch zeigen, sind sie ja so erfolgreich. Also warum sollte man das ändern? Ne? Das, ich glaube, das spricht so ein bisschen auch dafür. Ne? Also der SC ist halt immer wichtig, da seine gesunde Basis zu haben, in der Liga ausreichend Punkte zu holen. Alles, was darüber hinauskommt, kann gerne kommen, aber es ist sozusagen Bonus. Und spricht nicht viel dafür, dass sich das ändert in naher Zukunft sozusagen.
Teil der Stärke, Teil der DNA, du hast es gesagt, diese sympathische Unaufgeregtheit, die hat ja dann auch geholfen, diesen doch katastrophalen Start in die Saison dann auch wegzumoderieren, ohne da gleich nervös zu werden, weil wenn man die ersten 2 Spiele relativ deutlich verliert, da kann ja bei anderen Vereinen dann schon die große Krise ausbrechen. In Freiburg hat man nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie plötzlich der Panikbutton schon gedrückt wird.
Ja, Ja, es gab auch, also das war jetzt Anfang dieser Saison eben dieser Fall, ne? Und dann kam also passenderweise die Länderspielpause und was man da so gehört hat, dann hat sich die Mannschaft halt zusammengerauft, ist da schonungslos quasi in die Fehleranalyse gegangen und danach müssten sie dann das Spiel gegen Stuttgart 3-1 gewonnen haben. Und so ein Derby-Sieg gegen Stuttgart kann dann schon alles irgendwie drehen, ne? Wie du es angesprochen hast, ich glaube, diese Unaufgeregtheit ist auch wirklich ein Teil der Freiburger Stärke. Also diese Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, die gab es auch in dieser Saison noch ein paar Mal, wo der SC dann auch fußballerisch nicht so überzeugen konnte. Also auch gerade jetzt im Frühjahr gab es nochmal so eine Phase, da haben sie erstes Achtelfinal-Hinspiel gegen Genk verloren und dann in der Liga gegen Union. Und also da hätte man ja auch denken können, gut, jetzt, wie sollen sie dieses Rückspiel dann gewinnen? Und dann haben sie 5-1 zu Hause gewonnen und da wirklich Genk hergespielt. Also das ist auf jeden Fall auch eine Stärke dieser Mannschaft, dass sie es eben schafft, mit Rückschlägen umzugehen und irgendwie da auch eine Form von Energie rauszuziehen. So ein Trotz. Ja.
Stärke einer Mannschaft, vor der ja nicht gesagt ist, ob sie dann auch die nächsten Jahre, und das ist ja etwas, was wahrscheinlich diese Fragezeichen bei dir ausgelöst hat, ob die nächsten Jahre dann auch noch so zusammenbleibt, weil das Gros der Mannschaft und diese Achse der Mannschaft, ja, ich darf das sagen, ich bin noch älter, aber ja auch schon in die Jahre gekommen ist. Ne? Die Achse hat die 30 schon deutlich überschritten. Günther, Ginter, Grifo, das sind ja alle Spieler, die schon 32, 33 Jahre alt sind und die jetzt noch nicht im Sommer ihre Karriere beenden, aber wo man doch schon mal damit rechnen muss, dass sich die Verletzungen häufen, dass dann vielleicht auch so eine Karriere langsam ausklingt. Und dafür muss der SC Freiburg dann ja auch gewappnet sein. Da wäre natürlich so jemand wie Mansambi in der Hinterhand schon ein tolles Fund. Atubolu als Torhüter trotz des Fehlers im Hinspiel auch eigentlich eine sichere Bank. Könnte der SC Freiburg den Abgang zweier solcher Spieler im Sommer verkraften?
Also wäre natürlich ein herber Verlust für die Mannschaft, wenn Mansambi, über den wir jetzt schon ja deutlich gesprochen haben, und Noah Atubolu einfach ein wahnsinnig starker Rückhalt. Die Szene da in Braga, wo das 2-1 fällt, da sieht er natürlich ein bisschen unglücklich aus, aber würde ich jetzt sagen, es ist nicht der klassische Torwartfehler, es ist ein verdeckter Schuss, den er, also aus kurzer Distanz, den er überhaupt noch hält. Dann fällt er halt wieder nach vorne. Ich würde sagen, sowas kann halt passieren, das ist dann super ärgerlich. Er hat vorher einen Elfmeter gehalten, der sechste der letzten sieben gegen ihn, den er gehalten hat. Also der ist absolut wichtiger Teil dieser Mannschaft und ein super, super starker und wichtiger Rückhalt. Bei ihm stehen, glaube ich, die Zeichen auch auf Abschied, ehrlich gesagt, weil der Vertrag nächsten Sommer ausläuft. Und ein bisschen das Ähnliche wie bei Mansambi, ist halt einfach so ein talentierter und guter Spieler, dass er früher oder später den Verein verlässt, ist glaube ich allen klar und wahrscheinlich oder es ist gut möglich, dass es diesen Sommer soweit ist. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass den Verein das jetzt umhaut. Der SC ist sehr gewohnt, Leistungsträger zu verlieren. Das ist glücklicherweise nicht mehr so doll, wie es vor 10 Jahren war, ne, wo teilweise 5, 6 Leistungsträger in einem Sommer gegangen sind. Es war letztes Jahr so, da ist mit Litz Doan und Merlin Röhl und Sildilia, also die beiden vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber sagen wir mal, die drei zusammen geben vielleicht auch zwei Schlüsselspieler. Es sind auch zwei oder eben drei Spieler gegangen, die stark und phasenweise auch wichtig waren. Wenn das jetzt wieder der Fall ist, ist natürlich ein Verlust und auf jeden Fall eine Schwächung. Ich glaube, der SC Freiburg hat da in den letzten Jahren schon gezeigt, dass sie das auch immer, wenn auch nicht sofort, aber zumindest perspektivisch wieder ersetzen können. Und da sind wir dann eben wieder beim Punkt von vorher. Der SC Freiburg ist halt nicht mehr der kleine SC Freiburg, aber eben auch nicht der super große SC Freiburg. Das ist ganz normal, dass dann Spieler, die wichtig sind, auch mal wieder den Verein verlassen.
Aber Doan wird sich wahrscheinlich ärgern mittlerweile, dass er gegangen ist, dass er nach Frankfurt gegangen ist und nicht bei Frankfurt 2.0 geblieben ist. Denn es gibt ja auch noch dieses Duell um Platz 7 in der Bundesliga zwischen genau diesen beiden. Und im Moment liegt der SC Freiburg da ja mit einem Punkt vor. Also von daher auch solche Beispiele sind vielleicht dann auch abschreckend für mögliche andere abwanderungswillige Spieler, die früher vielleicht sofort gegangen wären und jetzt vielleicht doch mal überlegen.
Vielleicht, ja. Also ich glaube, an Spielern wie Ginter oder Grifo kann man ja sehen, die sind jetzt schon sehr lange im Verein, beziehungsweise halt beide auch wieder im Verein, waren beide weg und sind beide wiedergekommen. Ginter war eine Weile länger weg als Grifo. Aber das sind auch Spieler, die von ihrer Qualität her natürlich bei größeren Vereinen hätten spielen können und spielen immer noch spielen könnten. Aber es gibt eben gewisse Dinge in Freiburg, die halt so gut passen, dass man vielleicht sich doch entscheidet, dort zu bleiben. Und das hängt natürlich dann auch wahrscheinlich davon ab, in welcher Lebensphase man sich befindet. Mhm. Aber der SC Freiburg hat definitiv gute Argumente für einen Verbleib, würde ich auch sagen, ja.
Und es könnte ja sogar sein, dass Atubolu und Ginter noch mit zur WM fahren. Würdest du die beiden mitnehmen? Atubolu als Elfmeterkiller, das wäre ja natürlich was ein Fund, mit dem er wuchern kann. Und Ginter, gut, in der Verteidigung im Moment sowieso über jeden Zweifel erhaben.
Also, vielleicht spricht er auch die Freiburger Brille, aber ich würde auf jeden Fall Matthias Ginter zur WM mitnehmen. Was der für eine Saison spielt, das ist wirklich, das ist unfassbar. Also, der ist so stark. Der spielt jedes Spiel auf so einem konstant hohen Niveau. Also da muss doch Julian Nagelsmann erstmal vier andere Innenverteidiger finden, die besser sind. Und ich glaube, die gibt es im Moment nicht. Also zumindest nicht vier. Also ja, gibt, glaube ich, keine richtig guten Argumente gegen Matthias Ginter. Bei Atubolu, ja, also ich würde mich natürlich sehr für ihn freuen, wenn er mitfahren dürfte, einfach auch, ja, um dabei zu sein. Und Elfmeter kann er auf jeden Fall sehr gut halten, ja.
Würde seinen Marktwert natürlich dann auch nochmal erhöhen. Der liegt momentan so bei rund 20 Millionen, was man so hören kann. Ginter, aber Teil der Achse beim SC Freiburg. Diese Achse, wie lange glaubst du, wird die den Verein noch tragen? Oder droht da jetzt über kurz oder lang dann doch oder vielleicht sogar ein schnellerer Umbruch? Wie würdest du sagen? Ist das eher sukzessive oder muss es doch schon schneller passieren?
Ich denke, das wird jetzt sukzessive sein. Also bei Matthias Ginter müssen wir da, glaube ich, noch überhaupt nicht über irgendwie darüber sprechen, dass er irgendwie nicht mehr top ist, weil er ist, glaube ich, im Moment so top, wie er es fast nie war. Also, also leistungsmäßig ist er diese Saison auf seinem absoluten Peak, würde ich sagen. Vincenzo Grifo ist natürlich auch 33 Jahre alt, aber ist jetzt diese Saison zum Rekordtorschützen aufgestiegen, hat, boah, ich glaube, er steht jetzt bei 12 oder 13 Saisontoren. Ja, die spielen irgendwie einfach immer weiter. Und gut, Christian Günther ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man das jetzt ein bisschen sieht. Der, ne, spielt jetzt, hat letzte Saison schon ein bisschen weniger gespielt, hat diese Saison jetzt nochmal ein kleines bisschen weniger gespielt, jetzt vor allem in der Crunch-Time eben, hat oft Jordi Makengo auf links den Vorzug bekommen. Aber die haben beide ihre Verträge verlängert nochmal. Also das wird, da wird jetzt im Sommer, glaube ich, was diese Säule angeht, Ginter, Günther, Grifo, da zählt ja auch dann ein Kübler dazu, der nicht immer spielt, aber regelmäßig Philipp Lienhardt, auch lange im Verein. Also Philipp Lienhardt ist ja auch noch gar nicht so alt. Also sehe ich jetzt nicht, dass das im Sommer irgendwie auseinanderbricht, sondern die werden da weiterbleiben. Mhm. Und es kann natürlich gut sein, dass die weniger spielen in den nächsten Jahren. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Aber als Gerüst der Mannschaft sind die sicherlich noch eine Weile dabei.
Und Sie wissen ja alle, dass so eine Chance wie jetzt im Europapokal vielleicht, na sagen wir es mal vorsichtig, in der Restkarriere nicht mehr so häufig vielleicht auftreten wird. Ist das aus deiner Sicht auch die letzte realistische Titelchance dieser Freiburger Kernmannschaft?
2022, als der SC Freiburg im DFB-Pokalfinale stand, hat man gesagt, das ist jetzt die erste und wahrscheinlich die einzige jemals. Und jetzt sind wir 4 Jahre später hier und der SC hat ganz knapp den Einzug ins Pokalfinale verpasst und kann jetzt am Donnerstag den Einzug ins Europa-League-Finale schaffen. Deswegen schwer zu sagen, ob es die einzige und letzte ist, aber es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass jetzt nicht mehr arg viele Chancen kommen werden. Und ich glaube auch, dass das was ist, was diese Mannschaft gerade so sehr antreibt, eben weil da so viele erfahrene Spieler sind, die jetzt alle in den letzten Jahren auch sehr viele K.O.-Spiele gemacht haben. Die sind da, die kennen diese Situation, die waren da jetzt schon oft drin. Die haben dann häufig auch verlieren müssen, sozusagen. Ich glaube, die Motivation, nochmal in ein Finale einzuziehen, ist sehr groß. Gerade bei Spielern wie Grifo und Ginter und auch Günther und allen anderen sicherlich auch. Eben weil die auch wissen, wie du sagst, so viele Chancen werden nicht mehr kommen. Ich glaube, die wollen das unbedingt.
Was müssen sie besser machen als im Hinspiel? Du hast es gesehen.
Mehr Tore schießen.
Es ist manchmal so einfach.
Ja. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig wäre, dass im Hinspiel haben sie den Anfang ein bisschen verschlafen und wurden dann direkt bestraft von Braga. Das darf nicht passieren. Das wissen sie, glaube ich, auch selber, haben sich da selber in der Mixzone drüber alle ziemlich geärgert, dass sie den Start eben so ein bisschen verpennt haben. Und dann, ich glaube, sie müssen einfach ihr Ding durchziehen. Müssen sie sowieso, weil sie ja gewinnen müssen und Tore schießen müssen. Ich glaube, sie dürfen sich auch nicht irgendwie dann so von der Nervosität irgendwie verrückt machen lassen, weil die wird mit Sicherheit da sein. Der Druck ist da auf jeden Fall groß. Ich glaube, das Beste wäre, sie gehen es einfach an wie ihre letzten Europa League Heimspiele. Das hat nämlich sehr gut funktioniert und kann mir gut vorstellen, dass sie da mit jeder Menge Feuer in die Partie gehen werden.
Volle Intensität von der ersten bis zur möglicherweise 120. Minute und vielleicht sogar noch ins Elfmeterschießen, wo dann Artubolu wieder zupacken kann. Also das ist natürlich das, wie es laufen könnte. Blick in die Glaskugel, klappt's?
Ja, ich wage mich nicht so richtig eine Prognose zu geben, ehrlich gesagt. In so einem K.O.-Spiel, da kann einfach immer alles passieren. Es wäre natürlich fantastisch für den Verein, für die Stadt, für die Fans. Ich würde es mir schon wünschen, sage ich ganz ehrlich.
Verständlich.
Das mitzuerleben, dass der SC es schafft, in ein europäisches Finale einzuziehen. Also das auszusprechen klingt auch immer noch verrückt. Vor 8 Jahren hat der SC noch gegen den Abstieg gespielt. Also 2017, 18 war die letzte Bundesliga-Saison, wo der SC so richtig im Abstiegskampf war. Und da haben wir, ich erinnere mich da an ein Spiel, so 3, 4 Spieltage vor Schluss war Wolfsburg zu Gast, die auch gegen den Abstieg gespielt haben. Und der SC hat da so ein Grottenspiel gemacht und 0-2 verloren. Und also, ne, wenn man sich das vor, und da waren auch Spieler dabei, die jetzt auch dabei sind, Günther, Höhler, Höfler, Kübler. Und wenn man sich das vorstellt, also sind jetzt immerhin auch 8 Jahre, aber also wo der SC da war und wo sie jetzt sind zum selben Zeitpunkt in der Saison, also ist einfach absoluter Wahnsinn. Ich wünsche es mir und ich glaube auch, dass sie es schaffen.
Würde das irgendwas verändern im Verein und im Umfeld, wenn sie ins Endspiel einziehen würden oder wenn sie am Ende sogar den Pott holen würden? Oder würden die weiter so ruhig bleiben alle?
Ich glaube, wir würden weiter so ruhig bleiben, Mann. Ja. Also dafür ist der Verein einfach viel zu gefestigt. Irgendwie da kann man nicht vorstellen, dass da jemand abdreht.
Und könnten sie noch größer werden, ohne dabei ein Stück Freiburger Identität zu verlieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Teil dieses Wachstums, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel, dass der SC Freiburg seit Jahren immer mehr Mitglieder bekommt. Also es sind jetzt sogar mittlerweile über 80.000 Mitglieder. Und ich weiß es leider nicht mehr genau, seit wann diese Entwicklung ist, aber das ist wirklich exponentiell nach oben gegangen in den letzten 5, 6 Jahren. Und das ist auf jeden Fall auch was den Verein verändert. Und ist schwer zu prognostizieren, wo sich das hin verändert. Also man sieht das zum Beispiel halt am Publikum, an der Zusammensetzung im Stadion. Ne? Da sind einfach mittlerweile auch andere Leute, die vor 8 Jahren, als der SC 0-2 gegen Wolfsburg verloren hat, eben noch nicht so da waren. Mhm. Was ja ganz normal ist. Ja, es ist schwer zu sagen, was das mit dem Verein machen würde. Aber wahrscheinlich würde gar nicht so viel anders sein.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber warten wir es doch einfach mal ab und drücken die Daumen natürlich für den SC Freiburg erstmal im Rückspiel gegen Braga zu Hause vor heimischem Publikum und dann hoffentlich mit dem Finaleinzug, welcher auch aus Sicht der 5-Jahres-Wertung für die Champions League-Plätze im nächsten Jahr und für ganz viel auch die Tabellenkonstellation in der Bundesliga dann entsprechend interessant für die letzten 2 Spieltage, die da ja noch zu absolvieren sind. Christoph, vielen Dank, dass du da warst und viel Spaß im Stadion.
Ja, vielen Dank für die Einladung und schauen wir mal, was das wird morgen.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.